Einer wird gewinnen, mindestens. Die Karawane zieht weiter, also vielleicht und Wochenende.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinem Kollegen Heinz-Peter Mohr.
Hallo zusammen.
Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir steigen mit dem drängendsten Thema überhaupt ein diese Woche. Am Sonntag sind die Kommunalwahlen. Das heißt, dort an diesem Tag wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin gewählt, der Stadtrat wird gewählt, der Kreistag wird gewählt, der Landrat wird gewählt und das RVR-Parlament. Das heißt, ihr habt jede Menge Kreuze zu machen und wir werden natürlich jetzt schon mal so ein bisschen draufblicken, was uns da vielleicht erwarten könnte, welche Fragen sich da noch stellen, was für Befürchtungen man vielleicht auch hat, was auch immer. Heinz-Peter, du hast dich ja schon wunderbar eingearbeitet. Wie ist im Moment die Stimmung so, was das Thema angeht?
Also die Stimmung ist, wir haben ja gemerkt, wir haben mit dem Wahlleiter Michael Lauche gesprochen und der hatte uns gesagt, dass es schon eine sehr starke Briefwahlbeteiligung ist. Also so 20% der Briefwähler haben schon ihre Stimme abgegeben und das zeigt ja, dass da ein großes Interesse an dieser Wahl ist. Das merkt man auch an der Kandidatin und den Kandidaten. Also man hat schon den Eindruck, die wollen es. Ne? Man sieht, wie Werner Arndt ständig in Bewegung ist in der Stadt. Präsent ist. Das Gleiche gilt aber auch für seinen Herausforderer Thomas Terhorst, der also wirklich immer wieder mit Spendenaktionen, mit Wahlkampfaktionen, mit Gesprächen mit Bürgern auf sich aufmerksam macht. Da hat man auch den Eindruck, der will es wissen. Mhm. Wir hatten ja relativ deutliche Ergebnisse in den vergangenen Jahren. Ich kann mich noch an das Duell Werner Arndt, Uwe Gönn-Henrich erinnern. Das ging ja so deutlich für Werner Arndt aus. Mhm. Und etwas knapper war das Ergebnis, als Angelika Dornebeck antrat. Aber auch da ist es letztendlich eine klare Mehrheit in der Stichwahl für Werner Arndt gewesen. Diesmal könnte ich mir vorstellen, dass es deutlich knapper wird. Also man sieht die Unterstützung, die Thomas Terhorst auch aus der Bevölkerung bekommt. Also viele Leute lassen sich im Netz fotografieren, machen mit ihrem Gesicht auch Werbung für ihn. Da sind auch Ärzte, Rechtsanwälte drunter, die sonst jetzt nicht CDU-Mitglied sind. Also er macht schon mobil und das merkt man und
ist auf jeden Fall ein lebendiger Wahlkampf dann.
Auf jeden Fall.
Ich meine, Thomas Terhorst hat ja auch direkt zwei Lager hinter sich, nicht nur die eigene Partei, sondern die FDP ja auch noch, die ihn unterstützt. Generell habe ich auch den Eindruck, dass der Wahlkampf hier relativ vielfältig ist. Also in anderen Städten ist er mal so, manchmal auch relativ langweilig, sage ich jetzt mal, aber hier in Malda, die sind stets bemüht, wenn man das mal so ausdrücken möchte.
Ja. Ich glaube, hier in Mal wird er besonders spannend.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, nach 15 Jahren Dienst an dieser Stadt für Werner Arndt, klar, da sind viele Leute dabei, die sagen, das reicht jetzt auch dann mal, da muss man was machen. Auf der anderen Seite will er natürlich nochmal eine Periode dranhängen und hatte auch seine Gründe für. Da sind natürlich starke Interessen, die aufeinanderprallen und umso lebendiger und dynamischer wird so ein Wahlkampf dann auch. Mhm. Wie fandet ihr denn generell so bislang die Diskussionen in der Öffentlichkeit, jetzt nicht nur die beiden betreffen, sondern so allgemein, wie der Wahlkampf hier in der Stadt verlaufen ist. Weil ab und zu hat man schon mal so mitbekommen, fair ist es an manchen Stellen vielleicht nicht gewesen oder es wurde mal ein bisschen zu harsch, das habe ich auch schon so als Kritik gehört. War das relativ ausgewogen noch oder hattet ihr schon das Gefühl, dass es direkter und krasser ist als in den letzten Jahren?
Könnte ich gar nicht so sagen. Also man nimmt die Kandidaten vielleicht mehr wahr. Also auch durch soziale Medien sieht man sehr viel. Und wie schon gesagt, den Thomas Terhorst und auch den Werner Arndt, die sieht man auch vor Ort viel. Mhm. Ne? Die sind bei Events sieht man die ständig. Ne? Also wenn irgendwo was ist, da sieht man schon. Und eben auch in sozialen Medien, Facebook und so weiter, da fällt das schon auf. Ne? Das wird mehr genutzt als in den vergangenen Jahren. Heinz-Peter, du kannst davon von singen. Ne?
Ja, also mein Eindruck ist schon, dass es krasser geworden ist. Der Ton ist rauer geworden, das sagen auch viele. Wir sprechen ja auch mit den Kandidatinnen, mit der Kandidatin und den Kandidaten und ja, oder man muss auch sagen, den Kandidatinnen, wenn man in die einzelnen Wahlkreise guckt. Also Beate Kühn-Henrich hat das gesagt, ihr ist das aufgefallen an den Ständen, dass da doch der Ton deutlich rauer wird. Das ist alles sehr konfrontativ. Und auch Bettina Hartmann, die für den Rat wieder für die SPD kandidiert, hat das deutlich gemacht auf Facebook, dass sie gesagt hat, ja, also das ist diesmal richtig heftig. Und das zeigt schon, dass es da ja eine Verschärfung im Ton gibt.
Gibt ja auch genug Themen, die, glaube ich, das ganz gut begründen, sage ich jetzt mal. Gerade Thema Sicherheit wird ja nicht erst seit Halloween sehr groß gespielt. Da haben wir ja quasi von Woche zu Woche immer wieder Diskussionen. Jetzt zuletzt in Brassard, wo eine Frau, die eigentlich helfen wollte, verletzt worden ist, ne, und solche Geschichten. Das wird natürlich dann groß aufgebauscht und ist dann umso mehr ein Thema im Wahlkampf auch. Und vielleicht auch, ich glaube auch die Pandemie hat da so ein bisschen reingespielt, dass die Leute deutlich online-affiner geworden sind und sich deutlich selbstverständlicher jetzt in diesen Sphären auch aufhalten und in den sozialen Medien diskutieren und das natürlich auch dann nach draußen tragen ins reale Leben.
Auf jeden Fall. Und das so diese Distanz, die nimmt ja auch Hemmung, da richtig vom Leder zu ziehen. Also der Ton, der ist auf jeden Fall schärfer geworden. Ne? Also manche Leute, die sich da auch dann anonym anmelden unter irgendwelchen Fake-Namen oder so, man sieht das ja, also in welche Richtung das geht, die ziehen dann richtig vom Leder, auch dann unter die Gürtellinie und das geht teilweise auch an der Grenze zur Strafbarkeit. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Hinzu kommt der Populismus, da ist ja auch einiges sagbarer geworden, was früher nicht sagbar war, leider. Und das merkt man deutlich, ne? Das merkt man auch an den Kommentaren auf Facebook.
Ja, das ist, glaube ich, auch das, was manche Leute verwechseln. Man kann natürlich über Themen sprechen, auch wenn sich das früher vielleicht nicht so gehört hat. Heute kann man das machen, aber der Ton macht die Musik, wie darüber gesprochen wird. Das ist, glaube ich, auch so der krasse Unterschied.
Ja. Die Leute würden sich nicht so unterhalten, wie sie es da schreiben. Also wenn man sich gegenüber sitzt, man hätte eine Scheu, Leuten sowas ins Gesicht zu sagen, ne? Also was da so abgeht. Ne? Ja, so ist die Zeit heute. Also Rad zurückdrehen wird schwer.
Ja, ich bin dann umso gespannter, wie es dann ausgeht. Wir werden ja, was das Bürgermeisteramt angeht, auf jeden Fall eine Stichwahl bekommen. Gehe ich mal stark von aus. Oder glaubt ihr, dass einer der Kandidaten, eine Kandidatin, dass das tatsächlich schon die 50,1% dann erreichen wird im ersten Wahlgang?
Damit rechne ich nicht.
Auch nicht, nee.
Nein. Ja. Dann ist halt die Frage, wer kommt in die Stichwahl? Sind es die beiden etablierten großen Parteien? Ist es dann doch vielleicht die AfD, die da mit reinspielt? Das wird ja in den meisten Städten, in denen die antreten, jetzt mittlerweile auch befürchtet oder von manchen erhofft, muss man ja auch sagen. Und da finde ich, ist auch so ein spannender Aspekt, die AfD wird ja in den Stadtrat wieder einziehen, wird sicherlich auch nicht nur 2-3% holen, wie man damit dann in Zukunft umgehen wird. Ne? Also jetzt nicht nur im Wahlkampf, sondern darüber hinaus. Das wird, glaube ich, eine spannende Frage werden, weil was ich jetzt so in den letzten Jahren immer mal wieder gehört habe, es gibt vor allem so zwei Lager von Politikern, die einen sagen, ich spreche generell nicht mit denen, egal was sie sagen, und andere sagen wiederum, ja, aber man muss das irgendwie sachlich betrachten, themengebunden. Wenn die AfD jetzt auf ein Problem aufmerksam macht, was tatsächlich da ist, dann muss man das auch irgendwie anpacken. Also ich sag mal, wenn die jetzt, ich habe so ein Beispiel, Spielplatz, alles ist kaputt, müsste eigentlich neu gemacht werden und die bringen jetzt ausgerechnet den Antrag ein, dann zu sagen irgendwie, nee, wir lassen den Spielplatz so, wie er ist, nur weil die AfD den Antrag eingebracht hat, das wird, glaube ich, so eine Herausforderung, damit umzugehen im Rat, oder?
Das ist bisher eigentlich gar nicht so ein großes Problem gewesen. Liegt aber auch daran, dass wenige Anträge von der AfD gekommen sind in der vergangenen Legislaturperiode. Ich kann mich da kaum an welche erinnern. Aber wenn ein vernünftiger Antrag von der Partei kommen sollte, werden sicherlich die Parteien da auch nicht dagegen sein. Es ist die andere Frage, ob man mit dieser Partei zusammenarbeitet. Und da haben sich eigentlich die drei Kandidaten, die in unserer Wahlarena waren, klar geäußert. Das wollen alle drei nicht. Werner Arndt und Beate Kühn-Hinrich haben das ganz klar gesagt, dass es mit ihnen keine Zusammenarbeit gibt. Und Thomas Terhaus hat gesagt, wir wollen unsere Wähler ansprechen, wir wollen mit den Wählern der anderen Parteien reden. Also wir wollen hier keine Gespräche vernachlässigen. Aber er hat sich auch geäußert, dass es keine, dass er keine Zusammenarbeit mit der AfD haben will. Mhm. Ja, man kann eigentlich in unserer Wahlarena sehr gut auch verfolgen, wie die Kandidaten argumentieren und was sie dazu gesagt haben. Man wird da sicherlich nicht Herrn Weiß finden, Michael Weiß, den Bürgermeisterkandidaten der AfD, weil er hat die Auseinandersetzung gescheut. Er hat kurz vorher abgesagt. Mhm. Und dann wird man auch nicht beurteilen können, wie kompetent er ist. Also er hat sich unseren Fragen dort nicht gestellt.
Ja, die verlassen sich sehr auf ihre eigene, ich nenne es jetzt mal Fangemeinde, ihre eigene Wählerschaft und irgendwie ist es offenbar nicht nötig oder gehört vielleicht auch zum Image, dass man dann an sowas nicht teilnimmt. Mhm. Ist es natürlich erstmal eine Unterstellung, das ist eine, was wirklich dahinter steckt, das werden wir sowieso nicht erfahren.
Gut, uns wurde da auch unterstellt, also er fürchtet, dass er da vor der Kamera vorgeführt wird und das ist ja, ich meine, wer die Wahlarena gesehen hat, hat auch deutlich gesehen, wir führen da keine Kandidaten vor. Wir fragen ganz klar nach Themen. Wir konfrontieren die Kandidatin und den Kandidaten auch mit dem, was sie gesagt haben. Wir fragen kritisch nach, aber wir führen da niemanden vor.
Wir hätten ja jetzt nicht irgendwie nochmal extra uns Kärtchen hingelegt, nur um die AfD vorzuführen, sondern alle haben die gleichen Fragen bekommen. Jeder hat die gleiche Chance bekommen, diese Frage zu beantworten. Ja, hätte auch nutzen können, aber offenbar war es nicht notwendig.
Nun. Was allerdings schon bei dieser Wahl anders sein wird, das hat die AfD in der vergangenen Legislaturperiode nicht gemacht, aber in diesem Jahr gibt es zumindest in dem Bereich Kindergärten und Schulen Forderungen, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Da verstößt die AfD also ganz klar gegen geltendes Recht, wenn sie sagt, also wir wollen eine Migrationsquote in den Schulen, ne? Wir wollen nicht, dass alle Migrantenkinder eingeschult werden und das ist auf Basis der Landesgesetzgebung, ich habe da mit dem Schulministerium gesprochen, das ist da überhaupt nicht zu machen, weil es gibt hier eine Schulpflicht im Land, die wird besonders stark in der Landesverfassung betont und das ist also dass da nach Hautfarbe oder Herkunft ausgesucht wird, das ist eigentlich nicht denkbar und auch mit den anderen Parteien und Fraktionen nicht zu machen. Das ist also ein Novum, das wir bisher in Mal noch nicht hatten.
Ja, das kann ja auch nicht sein. Also wir hatten ja zuletzt mal das Thema Einschulung. Es sind sehr viele Migrantenkinder in Mal, die eingeschult werden und die haben alle glücklich ausgesehen mit ihren Schultüten. Die sind alle gerne zur Schule gegangen. Die Eltern waren stolz wie Oskar da auf dem Schulhof. Also das geht ja nicht, dass man dann sagt, also nee, ihr müsst dann ja warten oder wie soll das gehen? Also die Kinder sind da, die müssen zur Schule gehen, also bitte.
Ja, vor allem, es ist ja auch nichts Neues in dem Sinne oder so. Also ich kenn's. Wann bin ich zur Grundschule gegangen? Vor über 30 Jahren. Also da war es auch schon so. Und irgendwie, das hat uns nicht geschadet.
Ja, sind alle was geworden.
Ja, also da kann man ja wirklich nur so die Niedersbeweggründe als Grund dafür suchen, muss ich ganz ehrlich sagen, für so eine Forderung. Ja, also wie du sagst, ist sowieso gegen das Gesetz letzten Endes, entspricht nicht den Grundwerten unserer Demokratie hier. Und das war jetzt das einzige Novum von denen oder gab es noch ein paar andere Punkte?
Naja, also die anderen Forderungen, die AfD hat, die bewegen sich schon im gesetzlichen Rahmen. Es ist halt die Frage der Kompetenz, ne? Was durchsetzbar ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel Herr Weiß sagt, Kulturzentrum, also Marschall 66 soll kein Kulturzentrum werden, sondern ja praktisch so ein Ausweichquartier für Schulen, die saniert werden. Dann fragt man sich, ja, wo will er das Geld hernehmen? Er will ja den Haushalt komplett sanieren, aber da muss mal natürlich auch 10,9 Millionen Euro mindestens an Fördermitteln zurückzahlen, weil Geld hat mal dafür bekommen, dass das Marschall 66 ein Kultur- und Begegnungszentrum wird. Und ja, da muss er dann erstmal sagen, wo er diese knapp 11 Millionen herholt.
Ja, zumal das ist ja auch dann nicht das Rätsels Lösung letzten Endes. Also ja, auch ein bisschen kurz gedacht, finde ich. Aber gut, Das müssen am Ende die Wählerinnen und Wähler bewerten am Sonntag, ob es denn wirklich dann für den Stadtrat oder das Bürgermeisteramt in dem Falle dann auch reicht.
Ja. Ja, wir haben gesehen, Hochburgen gibt es in Mahl. Die AfD hat bei der Bundestagswahl tatsächlich in 10 Wahlkreisen mehr als 30% geholt. Da muss man mal sehen, wie die ihre Wähler hier an die Ohren kriegen können.
Ja, und umso wichtiger ist, dass die anderen Parteien an einem Strang dann ziehen und vielleicht auch mal so ihre eigenen Differenzen so ein bisschen beiseite schieben, weil hier geht es um ein bisschen mehr dann am Ende.
Hat Werner Arndt gesagt, also er hofft, dass sich dann in der nächsten Legislaturperiode alle im Rat zusammenraufen und dass da dann auch ein besseres Klima herrscht, als es im Moment der Fall ist.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das am Sonntag alles so ausgeht. Wir sind natürlich live dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden ab morgens schon auf malerzeitung-de und in der MZ Plus App live berichten aus der ganzen Stadt. Wir sind unterwegs, wir sind natürlich hier bei uns in der Redaktion auch nicht untätig. Es wird den ganzen Tag über schon Live-Ticker mit Videos, Fotos etc. Geben mit dem aktuellen Stand der Dinge. Und wir gehen abends auch hier aus unserem Podcast-Studio live ab circa 17:45. Da geht es los und dann werden Heinz-Peter und ich und noch der Kollege Joachim Schmidt von der Herten Allgemein, wir werden für Herten und Mahl dann uns die Ergebnisse angucken. Wir werden natürlich auch zu Kollegen schalten, die draußen unterwegs sind und so werden wir dann den kompletten Abend über hoffentlich bis zu einem, ich sag mal, belastbaren Ergebnis hin die Sendung machen. Wir werden wahrscheinlich nicht bis zum bitteren Ende live bleiben. Das machen wir auf unserer Website und in der App natürlich, aber die Live-Sendung wird dann ungefähr so lange dauern, bis man sagen kann, ja, die Stichwahl wird's und so wird der Stadtrat in etwa aussehen. Das heißt, wenn ihr aktuell informiert bleiben wollt, am Sonntag einfach auf unserer Website in die App gucken und da gibt's dann, wie gesagt, alle Infos plus die Live-Sendung am Abend. Da seid ihr dann gut aufgestellt auf jeden Fall.
Ja, und wir hoffen auch, dass es kein bitteres Ende gibt, ne?
Das auch. Gucken wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja. Wird auf jeden Fall ein spannender Tag für uns alle werden. Und man muss auch dazu sagen, für alle da draußen, die vielleicht jetzt noch so denken, ach ja, meine Stimme zählt eh nicht. Es ist Kommunalwahl, da zählt tatsächlich jede Stimme durchaus. Ne? Also ich kann verstehen, dass bei Millionen von Wählern, dass man da dann vielleicht sagt, ach komm, auf die eine oder andere Stimme kommt es nicht an. Manchmal ist es trotzdem so. Aber gerade bei der Kommunalwahl, da können teilweise 100, 200 Stimmen schon die Entscheidung sein letzten Endes, ob jemand überhaupt in die Stichwahl zum Beispiel kommt oder nicht. Oder ob er später bei der Stichwahl dann das Bürgermeisteramt gewinnt oder auch nicht.
Ja, circa 2,3% sind ein Sitz im Rat, also
ja. Was es bei dieser Kommunalwahl nicht gibt, sind so Umfragen, ne? Die man ja bundesweit, jeden Monat gibt es ja diesen Trend, dann kann man den Videotext, also bundesweit wird das durchgeführt. Das gibt es hierfür eben nicht, dass man sagt, oh, jetzt ist die CDU und die SPD und die Grünen und die AfD bei so und so viel Prozent, was ja sonst auch einen Einfluss auf eine Wahl hat, meine ich. Ne? Ja, also das findet hier nicht so statt. Das ist dann eine Wundertüte, die wir dann da aufmachen am Sonntag. Ne?
Ja. Kann sein. Ja. Umso spannender wird's.
Genau.
Seid auf jeden Fall dabei und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang zur Werbung jetzt einmal ganz kurz. Alles, über das wir hier sprechen, nicht nur die Wahl, das findet ihr bei uns auf der Website in der App und da haben wir nach wie vor natürlich ein schönes Angebot für euch. 8 Wochen könnt ihr testen für nur 1 Euro, also wirklich einen Monat 50 Cent. Könnt ihr dann mal schauen, was wir hier alles so machen, außer Live und Podcast. Wir haben nämlich auch noch exklusive Sachen zu BVB und Schalke. Wir haben auch auf den Amateurplätzen sind wir live unterwegs jedes Wochenende. Wir haben natürlich hier aus Marl alles, was wichtig ist, immer ganz brandaktuell auf der Website und in der App und dann schaut einfach mal da vorbei. Weiterhin gibt es auch unsere Taschengeldjäger-Aktionen. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die gerne uns helfen wollen, Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Natürlich gegen Geld und da könnt ihr euch bewerben unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE. Da gibt es dann alle weiteren Infos. Und wir suchen für unseren Werbemarkt noch weiterhin Telesales Manager für unseren Standort hier in Mahl. Guckt mal auf exploreyourtalents.de/jobs. Da gibt es alle Infos dazu und direkt auch schon ein Bewerbungsformular. Gut, kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, hat mit der Wahl nichts zu tun. Es geht um einen Acker neben der Blumensiedlung. Da haben sich vor ein paar Tagen so ein paar Campingwagen niedergelassen sozusagen, die stehen da jetzt und das hat ordentlich für Tumult gesorgt. Patrick, du bist im Thema, ja. Erzähl mal, was da los ist.
Ja, das ging so Anfang September los, da hat mich eine Frau angeschrieben, mit der ich auch vor Jahren schon mal zu tun hatte bei einer anderen Geschichte. Sie sagte, also sie hat auf einmal da so einen Campingplatz. Sie sprach von 60 bis 80 Campingwagen, die da auf einer Wiese stehen. Die Frau wohnt an der Gladiolenstraße. Die Gladiolenstraße ist so das westlichste Ende der Blumensiedlung. Also wer da nicht weiß, wo das ist, die Blumensiedlung ist hier, wenn man die Rappaportstraße in Richtung Norden fährt, kurz vor der Autobahn links so die letzte Siedlung vorm Chemiepark. Ne? Also zwischen Rappaportstraße und der Sickingmüllerstraße hauptsächlich und die Gladiolenstraße ist so das westliche Ende. Und die sagte, auf einmal sind da so 60 bis 80 Wohnwagen. Ne? Wir sind dann hingefahren, haben uns das mal angeguckt. Es waren dann so knapp 30, hat auch die Polizei bestätigt. Vielleicht sind ein paar zurückgefahren, man weiß es nicht, aber die haben so knapp 30 gezählt und die standen auf einmal da. Ne? Und das hat natürlich bei einigen Leuten dafür Unruhe gesorgt. Wer sind die? Ne, man kennt Sinti und Roma, solche Geschichten und so weiter, dann macht man sich erstmal Sorgen. Ja, dann ging das die ganze Woche eigentlich so weiter mit immer wieder Polizei und Ordnungsamt, die, also immer mehr Stimmen kamen dazu. Ich bin öfter hingefahren, ich habe immer mehr Nachbarn kennengelernt, die da so besorgt waren, was da so passiert. Habe mit dem Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft gesprochen, der sagt, bei ihm hat auch das Telefon nicht stillgestanden. Und die Stadt war informiert, die Polizei war informiert. Es gab da mehrere widersprüchliche Angaben, wie lange die Leute denn da bleiben wollen. Also es war wohl ein Ende in Sicht. Es hieß, es wäre so eine Hochzeitsgesellschaft. Die wollten zu einer großen Hochzeit nach Essen fahren, wo bis zu 12.000 Leute an dieser Hochzeit teilnehmen sollten. Also es wäre über eine Woche verteilt gewesen, jeden Tag 2.000 Leute. So eine Riesennummer. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Man kann den Leuten, es war jemand, der da vor Ort war, der mir das erzählt hat. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Fakt ist, heute, am Tag dieser Aufzeichnung, Mittwoch, findet eine große Begehung vor Ort statt. Also Ordnungsamt und Polizei sind wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment noch vor Ort, gucken sich das an. Es wurde ja so eine baurechtliche Verordnung dazugestellt, wo den Leuten mitgeteilt wurde, bis wann die den Platz räumen müssen. Ob das jetzt geschehen ist, werden wir morgen in der Zeitung, also werden Sie heute in der Zeitung lesen vielleicht. Also ich habe gesehen, also Ordnungsamt ist auf den Hof gefahren, da auf diese Wiese, jede Menge Polizei. Das ging so 12.20 Uhr los und im 10-Minuten-Takt sind dann weitere Polizeiwagen dahin gefahren. Also es wird nicht ohne Grund passiert sein. Ne? Mhm. Und der Hintergrund ist vermutlich der, dass es gibt einen Eigentümer, dem dieses ganze Gelände gehört und der hat das offensichtlich verpachtet an jüngeren Menschen. Und der hat es wohl irgendwie zur Miete angeboten. Also irgendwie, ich habe mehrere Screenshots gesehen von Einträgen bei eBay, wo Leute das wohl mieten konnten. Ne? Und so ist das vermutlich entstanden. Wir wissen es noch nicht genau, wir warten dann noch die Ergebnisse der Polizei vielleicht ab, wenn das überhaupt jemals irgendwie ans Tageslicht kommt. Aber de facto ist, es waren da knapp 30 Wohnwagen, die da standen, eine ganze Woche lang, über eine Woche lang und die Leute waren halt eben in Sorge. Ne? Was mit ihren Häusern passiert, was ist, wenn sie wegfahren oder so. Ich habe auch versucht, die Leute zu beruhigen, habe gesagt, also die Leute, die da jetzt campen, die wären ja doof, direkt die Anwohner da irgendwie zu überfallen oder auszurauben. Der Verdacht wird ja sofort auf die fallen. Also das wird ja keiner machen. Aber es gehen viele Gerüchte durch die Siedlung, was das alles ist und wie lange das dauert. Und was den meisten Leuten also gefehlt hat, war eine klare Ansage, wann denn mal Schluss ist damit. Die wollten Klarheit haben, wann endet das? Ne? Wann rückt diese Wohnwagensiedlung da wieder ab? Und das ist vielleicht diese Woche jetzt der Fall.
Genau, aber da gab es ja auch.
War da nicht auch von mehreren Terminen die Rede? Das ist immer wieder nach hinten verschoben.
Ja, also die Polizei hat mir gesagt, also 8. September wäre der erste Termin gewesen, dann war ich vor Ort. Da habe ich dreimal nachgefragt, da hieß es 21. September und jetzt heute haben wir den 10. Also entweder dauert es noch länger oder eben nicht. Ne? Die Frage ist auch, ist die Stadt in der Lage oder wer auch immer so eine Kolonne da abzuschleppen? Also wenn es 30 Fahrzeuge sind, da sind Wohnwagen mit so Anhänger, da sind Transporter, da sind PKW, kann man die wirklich alle abschleppen und wo stellt man die denn dann hin? Und was wird man mit den Leuten machen? Also da sind auch Kinder bei, auch schulpflichtige Kinder habe ich da gesehen. Also wo werden die dann untergebracht? Im Hotel? Also das ist schon eine Frage. Also wenn die Leute sagen, ja, wir bezahlen die Strafe, die wir da vielleicht kriegen und bleiben dann erstmal da. Was passiert dann? Große Frage. Ne? Was sich auch die Leute fragen, die vor Ort in der Blumensiedlung da wohnen.
Also auch da der Hinweis wieder auf unsere Website, da erfahrt ihr dann schon mehr, als wir jetzt wissen sozusagen. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das Thema für viel Unruhe da gesorgt hat, wenn da auf einmal so ein spontaner Campingplatz entsteht mit Leuten, von denen man nicht weiß, wo kommen sie her, was machen die hier? Ja.
Also ich bin halt vor Ort hingegangen, hab mit dem vermeintlichen Pächter da geredet, der hat mir alles gezeigt, das war alles friedlich und ruhig. Ich habe da mit Leuten gesprochen, sie haben sich da Nudeln gekocht tagsüber, haben da gegessen, alles friedlich, mich hat da keiner irgendwie angemacht oder so, das war alles in Ordnung. Ne? Aber man hört halt eben dann auch andere Geschichten von den Anwohnern, das war reichlich die ganze Woche über, also immer mehr Meldungen, die da kamen, also von nächtlichen Autofahrten, Kinder, die bis nach Mitternacht da rumschreien, was war da noch, Generatoren laufen laut, ne? Also da wird Dreck hingekippt und so. Also kann ich jetzt nicht bestätigen, habe ich nicht gesehen, aber ich hab ein Video gesehen, wo so Kinder da mit Mopeds rumfahren. Es wird von Autorennen auf der Sigi-Müller-Straße berichtet und so weiter. Ne? Und also die Gerüchteküche geht dann natürlich dann schnell hoch in so einem Fall.
Den Ansatzpunkt, das war ja irgendwie baurechtlich oder so, ne?
De facto.
Fürs Ordnungsamt der Ansatzpunkt.
Genau, ne? Also de facto ist das ein Feld oder ein Acker oder eine Wiese, wie auch immer man das nennen will, ist halt eine grüne Fläche, wo nicht gekämmt werden darf, nicht in so einem Umfang. Also ich glaube, wenn drei Leute in Urlaub fahren und die haben eine Panne und die halten da kurz an und müssen dann 2 Tage warten, bis der Wagen repariert ist, dann wird, glaube ich, keiner sagen, euch müssen wir abschleppen. Aber das ist halt von der Größe her, das geht nicht. Ne? Und das ist dann dem Eigentümer wohl auch zugestellt worden, diesem Pächter wohl auch, wie ich so heute erfahren habe. Und die sind jetzt dann gehalten, dafür zu sorgen, dass das da geräumt wird. Ansonsten schreiten die Behörden ein.
Ja. Und ich kann mir trotzdem auch, wenn du sagst, kannst dir nicht vorstellen, wie das alles ablaufen könnte, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, im Zweifelsfall würden sie die Karte ziehen, dass sie sagen, wir kommen jetzt mit mehreren Abschleppern und ziehen die da alle nach und nach raus.
Ja, also, wenn es geltendes Recht und Gesetz ist, dann muss das eigentlich so passieren. Also
dann warten wir da mal ab.
Ja.
Mal schauen, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und ist einfach so aufgepoppt. Also das hat auch keiner kommen sehen, nee, in dem Sinne. Also außer vielleicht der es vermietet hat, aber wahrscheinlich auch nicht in dem Ausmaß.
Der hat auch nicht, glaube ich, mit dem Echo gerechnet. Also ne, da haben sich so viele Leute gemeldet und sind in Sorge und zu Recht natürlich auch.
Ja, klar.
Also, ich wohne da und dann nachts ist da jeden Abend Party, Lampen gehen an oder so, auch wenn da nichts passiert ist oder so. Aber macht sich ja trotzdem Sorgen. Ne? Also ich habe da mit Leuten gesprochen, die im Homeoffice sind, die sagen, ja, ich habe ja alle Türen zu tagsüber. Ne? Also weiß nicht, ob sie auch Vorurteile sind, die da mit einspielen.
Wahrscheinlich auch,
ne? Ich kann das schon verstehen. Also stellen Sie sich vor, Sie wohnen in der Siedlung und dann auf einmal tauchen 30 Wohnwagen vor Ihrer Tür auf und jede Nacht ist da Remedemi. Da haben Sie auch keine Ruhe. Ne? Also.
Nee. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, beobachten die ganze Situation und berichten dann natürlich auch, wenn sich da etwas bewegt. Und mit Blick auf die Zeit gucken wir jetzt nochmal in einen anderen Stadtteil rein. Und zwar gehen wir nach Hüls. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über die Einkaufszone, über die Einkaufsstraße dort. Und jetzt endlich ist der Startschuss gefallen. Ne? Jetzt ist Bürgermeister Werner Arndt mit der Flex quasi an einen der Stützpfeiler drangegangen, natürlich nur symbolisch. Und damit ist dieses Projekt jetzt gestartet, dass da alles modernisiert werden soll. Die Arkaden, sollen die überhaupt ganz weg? Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf.
So wie ich das verstanden habe, also unser Kollege, der Thomas Brisch, hat das ja berichtet, die Arkaden sollen dort weggemacht werden. Die sind so ein bisschen in die Jahre gekommen, sehen jetzt auch nicht so sonderlich doll mehr aus. Und
in die Jahre gekommen sahen sie schon immer aus,
irgendwie
habe ich das Gefühl.
Ja, also man kann sie ja als Regenunterstand nutzen, aber sonst haben sie jetzt nicht mehr so die dolle Funktion. Ne?
Genau, zumal zu welchen Geschäften sollen sie führen? Aber das wird sich dann ja hoffentlich bessern, wenn es dann mal durchsaniert ist. 3,8 Millionen Euro kostet das unsere Stadt. Die werden jetzt, ich glaube, in den nächsten 1,5 Jahren ungefähr investiert. Also so lange soll es dann ungefähr dauern. Wir hatten das Thema ja auch schon mal bei der Thematik Weinfest, weil da geht es ja auch darum, dass dann nicht nur einfach hübsch gemacht werden soll, sondern dass man das auch als Fläche nutzbar machen will, in der Form, dass da halt Barrikaden entsprechend sind. Zum Beispiel die dicken Poller, die aus dem Boden hochfahren, um halt als Terrorsperre dann zu funktionieren.
Bei dem Weinfest war auch die Größe der Feuerwehrwagen war auch entscheidend. Also die Feuerwehrwagen sind mit den Jahrzehnten immer größer geworden und die hätten nicht mehr so in die Hüllstraße gepasst, wie sie reinpassen müssten oder so. Das war auch ein Grund, dass das Weinfest eben auf dem Marktplatz gewandert ist. Zuletzt dann sogar vor Hotel Mühle. Das spielte alles mit rein. Ne? Und es gibt ja so eine Grafik, die veröffentlicht haben, also so ein Rendering, ähnlich wie beim Maler Stern zuletzt auch, beim Fashion Outlet, wo man sieht, wie das aussehen könnte. Wunderbar, ganz, ganz toll. Ne? Und dann, ja, ist halt die Frage, was sind da, was kommen da für Anziehungspunkte rein, dass Leute da hingehen wollen? Da müssen Geschäfte hin.
Ich kann das mal so ein bisschen beschreiben hier, das Bild. Ich habe es gerade vor mir. Das ist halt so, in der Mitte sollen Bäume hin, links und rechts halt keine Arkaden mehr. So ein bisschen parkähnlich schon fast zum Teil. Natürlich mit Sitzmöglichkeiten auch. Sieht natürlich auf solchen Computergrafiken immer sehr, sehr schön aus. Wie es am Ende dann aussehen wird, ist die andere Frage.
Dann gibt es noch Spielgeräte für Kinder, Wasserspieler. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass das attraktiv ist. Und die Werbegemeinschaft, die setzt da ja auch ihre Hoffnungen da rein. Die haben ja nun auch 20 Jahre immer wieder darauf hingewiesen, hier muss was passieren und gewartet und hatten auch das Gefühl, sie werden von der Stadtverwaltung vertröstet. Ja, die stehen jetzt dahinter und sammeln auch Spenden, denn diese 3,8 Millionen der Stadt, die werden nicht reichen für die Verschönerung der Fußgängerzone. Und ja, da werden jetzt also auch die Kaufleute Geld anlegen müssen und sammeln eben Spenden.
Genau, da hatte Susanne B. Uns schon gesagt, 27.000 Euro haben sie sogar schon. Ja. Das wird dann für Sitzmöbel und Spielgeräte ausgegeben. Mhm. Und dann soll ja, wie du gerade schon sagtest, Wasserspiele und sowas kommen dann auch noch mit dazu. Eine Sache ist nur, dass, glaube ich, auch manche von den Eigentümern gar nicht so begeistert sind, ne? Also die da ihre Gebäude haben, also in der Form, dass es jetzt halt dann doch alles ein bisschen spät passiert ist.
Gut, ne? Wenn die Arkaden abgerissen werden, da haben die vielleicht auch die Befürchtung, dass da was am Gebäude beschädigt wird. Mhm. Einige Eigentümer suchen ja auch Käufer. Ne? Also wir hatten ja mit dem Makler, dem Ralf Pietsch, gesprochen und der sagt, da sind doch einige Leute, die da Kaufinteressenten suchen für ihre Grundstücke. Und da möchte man natürlich, dass die Gebäudesubstanz nicht beschädigt wird. Ich denke nur, die Fußgängerzone wird an Attraktivität gewinnen. Ja. Und wenn das soweit ist, dann werden natürlich auch die Gebäude Attraktivität gewonnen haben.
Definitiv. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, die Gebäude, die da stehen, die sind nicht erst vor 20 Jahren gebaut worden. Nee, die sind teilweise über 100 Jahre alt.
Zeit.
Ja. Und dementsprechend wartungsintensiv werden die auch sein, gerade was auch Wohnungen oben drüber angeht und so. Also das ist halt kein Schnäppchen jetzt für Immobilienexperten, sondern da muss investiert werden. Mhm. Und es hängt davon ja letzten Endes auch ab, wie schön es am Ende aussieht, weil du kannst ja die Straße an sich so schön machen, wie du willst. Aber wenn die Eigentümer ihre Fassaden dann halt auch nicht entsprechend aufbereiten, ihre Häuser nicht aufbereiten nach außen hin, dann bringt das auch nicht so viel.
Ja.
Dann hast du so ein schönes Kontrastbild.
Ja, die Fassaden sollen ja auch verschönert und aufgehübscht werden. Ich kann auch die Sorge verstehen, das Ganze wird natürlich auch ein bisschen dauern. Also man rechnet da mit 1,5 Jahren. Und solche Bauarbeiten, die beeinträchtigen natürlich auch die Fußgängerzone, kann schon verstehen, dass die Geschäftsleute da die Sorge haben, ja, was ist denn dann, kommen dann die Kunden noch, wenn sie sehen, hier wird gebaut oder, ne?
Eine Frage des Marketings, glaube ich, am Ende, ne? Wie man die Leute dann trotzdem dahin holt und hinlockt. Aber ich glaube, da wird die Werbegemeinschaft schon ganz gut dabei sein, die sind ja recht umtriebig, was solche Sachen angeht.
Insgesamt versprechen sich ja alle davon eine attraktivere Fußgängerzone und wollen dann ja auch, dass das gemacht wird.
Ja, wäre den auch zu wünschen, den Leuten in Hüls, also nicht nur in Hüls. Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, bei Hüls ist immer das Thema, was da mal war, Schreder und so.
Schön war es gewesen.
Ja. Burgholz und früher haben The Cure mal da gespielt und so Sachen. Aber de facto stand jetzt, also da fehlen ein paar Geschäfte, ne? ein paar Zugpferde, die da sind. Also hat da einen Deichmann und einen NKD und einen Rossmann und sowas alles, aber das wäre natürlich schöner, wenn das nach dieser Aufwertung dann noch mit ein paar Geschäften
Gastronomie
würde, ne? Fehlt Gastronomie auch ein bisschen, ne? Sowas alles.
Ja.
Ne?
Sowas macht ja so eine Stadt auch in den Abendbereich vor allen Dingen lebendiger, weil das ist ja auch so ein Punkt in Hüls, wie man ihn in vielen Städten leider kennt, dass halt irgendwann, wenn dann Geschäftsschluss ist, dann ist die Innenstadt tot, dann passiert da nichts mehr. Ja. Und wenn du Gastronomie hast, dann zieht sich das bis in den Abend hinein. Das ist auch dann so ein Stück soziale Kontrolle, so nennt man das ja. Mhm. Weil das ist ja auch wieder so ein Punkt, ne? Alle beschweren sich dann über irgendwelche Leute, die da sich rumtreiben, denen man nicht so über den Weg traut und dann hat man Kriminalität und hast du nicht gesehen und Vandalismus. Aber wenn du halt dafür sorgst, dass da auch bis spät in den Abend hinein noch Betrieb ist, dann ändert sich das auch. Dann hast du halt nicht solche Probleme da. Das kommt alles letzten Endes dem Stadtteil zugute. Und ja, umso mehr kann man eigentlich nur die Daumen drücken, dass es dann tatsächlich so weit kommt.
Ja, würde ich mir wünschen. Also ich bin Sinsen wie bekannt, aber Hüls war für mich als Kind und Jugendlicher oft so, also der Mittelpunkt der Stadt, muss ich sagen. Ne? Mit Omas, mit Tanten bin ich da oft hingegangen, da war immer was los. Also wenn ich an Weinfeste zurückdenke, da sind wir wieder bei dem Thema. Früher war alles anders und besser irgendwie. Ne? Aber de facto war es ja so. Also da war ja, also in Hüls war richtig was los. Es gab da Kinos, Kneipen und so weiter. Ne? Und das war schon toll. Das Weinfest, die Straße da rauf und runter war wunderbar. Also soll er dann auch wieder dahin kommen nach dem Umbau, das wäre schon mal ein Anfang. Und dann müssen halt ein paar Geschäfte hin, dass man sagt, ich fahre auch mal gerne wieder nach Hüls. Ne? Ja. Und weil die Leute im Moment fahren sie halt offenbar woanders hin. Ja. Also wer Samstagnachmittag mal in Hüls war, der weiß, da ist nicht viel los. Also da ist im Maler Stern mehr los und in den umliegenden Konkurrenzgebieten sowieso. Ne? Also ob Zaltern, Dorsten oder Ruhrpark, was es alle gibt. Also die Konkurrenz ist ja nun mal groß hier in der Gegend.
Ne? Ja, ja, zumal von Hüls ist es ja auch einfach zu erreichen, ne? Nach Recklinghausen mal eben oder nach Haltern.
Klar, da kannst du auch nur so Veranstaltungen machen, immer wieder, damit die Fußgängerzone bekannter wird. Ja, und wenn das Weinfest da nicht mehr stattfinden kann, ist das natürlich auch ein Nachteil. Das muss auch wieder da mitten in Hüls sein.
Plus andere Events.
Plus da andere Events.
Gab's ja auch,
in den Mai, ja.
Genau, und da gab es ja von der Werbegemeinschaft über die Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, immer mal wieder auch Events, die es dann auch nur ein, zwei Mal gab oder so. Ne? Das waren Versuchsballons, die man mal starten lassen hat. Aber sowas, ja, braucht man regelmäßig einfach, ne? Und wenn es jedes Jahr was anderes ist, aber Hauptsache man bringt da Leben in die Bude sozusagen.
Advent, Nikolausmarkt, muss alles da wieder sein.
Und es gab eine Party am Brunnen zum Beispiel, zuletzt mal so ein Versuchsballon, war auch wunderbar. Man hat dann den Bereich so abgesperrt, ne, und dann ein bisschen Party gemacht. Wird auch von den Leuten dankbar angenommen. Also die kommen dann schon gucken, ne, wenn was los ist und… Ja,
und wenn das Ambiente stimmt, kann man auch sowas wie einen Feierabendmarkt da machen. Ne? Ja. Das ist ja auch so, bei St. Georg läuft es ja wie geschnitten Brot. Ja. Da ist es ja, ein Konzept ist ein bisschen anders, aber ist ja im Grunde genommen ein Feierabendmarkt. Und sowas in Hüls, warum nicht?
Den Naschmarkt meinst du, ne?
Ja, ja.
Ja, ja, genau. Ja, ja, sowas, ja. Also Potenzial hat der Stadtteil. Ne? Zumal er auch ein Kino hat. Ne? Also,
darf man auch nicht vergessen. Ja.
Dass sich sehr lange gehalten hat in. Ja, da sind wir froh drüber.
Ja, also und der hat ja jetzt auch so seine Sparte gefunden, mit der er gut klarkommt. Ne? Ja. Vor allen Dingen Seniorenkino nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Ne? Das ist ja so ein Ding, was richtig gut läuft bei ihm.
Gibt es jetzt alle 14 Tage auch. Dann als Schwerpunkt halt so Familien und Filme und Blockbuster oder so. Aber das Kino hat 2019 wieder aufgemacht, hat Corona eine ganz schwere Zeit überlebt. Also direkt nach der Wiedereröffnung ist er komplett saniert worden für viel Geld und ist immer noch da. Also also das hat schon Potenzial, der Stadtteil.
Ja, ja, und das alles zusammengenommen ist eigentlich ein gutes Bild. Gucken wir mal, was draus wird. Wir werden es natürlich beobachten und auch da wieder der Hinweis, Website, App, einfach mal reingucken. Und dann kommen wir jetzt einmal zu unseren Wochenendtipps. Da ist nämlich neben der Wahl auch einiges los hier in der Stadt. Im Maler Stern gibt es das Heimatshoppen. Das ist so eine Aktion, um so ein bisschen auf die lokale Wirtschaft, auf die lokalen Einzelhändler den Fokus zu setzen. Da kann man unter anderem auch Goodie-Bags gewinnen, also so Überraschungstüten nenne ich es jetzt einfach mal. Dann haben wir den Tag des Friedhofs in Lenkerbeck am Evangelischen Friedhof. Ab 11 Uhr am Samstag gibt es da Führungen zu den verschiedenen Arten von Gräbern. Es gibt einen Trauerparcours, es gibt etwas über Tiere und Pflanzen auf dem Friedhof und jede Menge Infostände von Bestattern, Hospizvereinen, Notfallseelsorgern und mehr. Ist zwar ein sperriges Thema, aber wenn euch das interessiert, es ist wichtig, ja durchaus einfach mal vorbeischauen. Dann gibt es noch den Tag des offenen Denkmals, der ist am Sonntag und zwar in Marl an einem Ort, nämlich kann man sich da einen schönen alten Waggon angucken. Den hat nämlich der Fotograf Marco Stepniak sich vor einiger Zeit zugelegt und hergerichtet und war auch letztes Jahr schon dabei beim Tag des Denkmals. Und auch dieses Jahr gibt es wieder Führungen durch den Waggon aus den Jahren 74, 75 ist er. Ein alter, von der Bundespost ein alter Wagen. Das Ganze an der Waldstraße 120 von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Zeitgleich mehr oder weniger findet im Jahnstadion auch noch die Bürgerinitiative Jahnwald trifft sich da und wird eine kleine Infoveranstaltung machen. Und zwar von 11 bis 14 Uhr und da über das Jahnstadion und seine Historie so ein bisschen erzählen. Dann haben wir noch das Schützenfest in Drewa. Das ist, springen wir wieder zurück, am Samstag nämlich. Und zwar ist da Königsschießen, es gibt lecker Essen für Jung und Alt, natürlich frisches Bier vom Fass und um 10 Uhr das Ganze am Schießsportzentrum hier am Dümmerweg, bei uns direkt gegenüber. und ab 10.30 Uhr Vogelschießen. Abends gibt es dann noch die große Schützenparty ab 20 Uhr mit DJ André und der Eintritt da ist frei. So, und ich glaube, jetzt haben wir, das ist es, glaube ich, ist auch genug fürs Wochenende.
Ja, da wäre noch die Kommunalwahl, ne?
Genau, das ist auf jeden Fall die größte Party. Und wie gesagt, schaut da bei uns auf jeden Fall auf die Website. Wir sind von morgens bis tief in die Nacht für euch im Einsatz und halten euch auf dem Laufenden. Und da werdet ihr auf keinen Fall etwas verpassen. So, es wird Zeit, dass wir nach 40 Minuten die Sendung jetzt beenden, glaube ich. Wir sehen uns Sonntag dann sozusagen und ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank, Hans-Peter und Patrick.
Tschüss.
Und tschüss.